SRF 1. Regionaljournal Zürich Affuse. Abgang. Nach der Turbulenz am Spital Männedorf hat der Direktor am Wochenende gekündigt. Kindsmisshandlungen. 25 Jahre hat der Ulrich Lips Kinderschutzgruppe am Kinderspital Zürich geleitet. Jetzt geht er bald in Pension. Heute ist er unser Wochengast. Auftakt-Sieg. Nach der miserablen Vorrunde hat der FC Zürich sein erstes Rückrundenspiel mit 2:0 gegen Lausanne gewonnen. Das Wetter morgen, Wolken und Sonne wechseln sich ab, Temperaturen um 0 Grad. Am Mikrofon Hans-Peter Kühnzi. Der Chef geht. Seit etwa 2 Wochen ist bekannt, dass es im Spital Männedorf schon längere Zeit rumort, vor allem beim Pflegepersonal. Etwa ein Drittel der Pflegerinnen und Pfleger ist allein im letzten Jahr gegangen oder gegangen worden. Sie klagen über ein schlechtes Arbeitsklima und einen ruppigen Führungsstil. Immer wieder kritisiert worden ist der Spitaldirektor Ralf Baumgartner. Er will die Situation wieder in den Griff bekommen, hat er noch bis vor kurzem gesagt. Jetzt aber hat er aufgegeben und am Freitag gekündigt. Ich habe die Verwaltungsratspräsidentin vom Spital Männedorf, die FDP-Kantonsrätin Beatrix Frey, gefragt, wie es so weit hat kommen.
Er hat eine Lagebeurteilung vorgenommen und hat müssen erkennen, dass ihm der nötige Rückhalt intern fehlt, um die Reformen, die für das Spital nötig sind, damit die Zukunft kann sichern, um die können durchzuziehen. Und wenn das fehlt, dann ist es natürlich für einen Direktor schwierig und da hat er Konsequenzen gezogen.
Und das hat er voll aus freien Stücken gemacht, oder haben Sie ihn da vielleicht auch ein bisschen dazu gebeten?
Nein, also er hat gekündigt und wir haben selbstverständlich haben wir die Situation analysiert und besprochen, Chancen, Risiken, aber am Schluss ist er zum Schluss gekommen, dass ihm den notwendigen Rückhalt fehlen tut.
Für Sie ist das jetzt trotz allem Bedauern vielleicht gleich noch positiv, dass das jetzt quasi die Möglichkeit gibt für einen Neuanfang, oder wie tun Sie das als Verwaltungsratspräsidentin jetzt einschätzen?
Ja gut, also man muss ja versuchen, die Chancen in der Situation zu erkennen, weil es ist ganz klar, mit dieser personellen Änderung sind die Probleme vom Spital jetzt nicht einfach von einem Tag auf den anderen gelöst, aber es muss als Chance genutzt werden, um das Spital wirklich in die Zukunft hineinzuführen und ich glaube, das ist auch das, was Herr Baumgartner mit dem Schritt jetzt beabsichtigt hat.
Jetzt weiss man noch nicht genau, wer dann definitiv sein Nachfolger wird. Was man aber weiss, eine andere Person, die in letzter Zeit auch im Schussfeld ein bisschen von der Kritik gestanden ist, ist die Leiterin der Pflegedienst. Die bleibt jetzt trotzdem. Wäre es da nicht gerade vielleicht richtig gewesen, wenn man gerade völlig jetzt einen Schlussstrich gezogen hätte und auch die Position würde versuchen neu zu besetzen?
Selbstverständlich haben wir auch dort geschaut, was ist die Situation und wir haben festgestellt, dass die Pratschub sicher in der Kritik steht. Das ist so, dass sie aber intern bei der Geschäftsleitung, aber auch bei der Stationsleitung wirklich eine uneingeschränkte Unterstützung geniesst und dass sie quasi die Chance hat, mit ihrem Team zusammen und mit der entsprechenden auch externen Unterstützung, die wir ihr jetzt möchten geben, die Sachen aufzuarbeiten und in eine positive Richtung zu entwickeln.
Wie gross sehen Sie jetzt die Chance nach dem Rücktritt von Herrn Baumgartner, dass sich da die ganze Situation an dem Spital Männedorf wieder beruhigt?
Ja, an dem arbeiten wir.
Und reichen Sie das Ziel?
Ich bin zuversichtlich, ja.
Grössere Städte sollen einen eigenen Sitz im Ständerat haben. Den Vorschlag macht Zürcher Stadtpräsidentin Corinne Mauch in einem Interview mit der Zeitung Sonntag. Allein der Kreis 7 zu Zürich hätte gleich viele Einwohnerinnen und Einwohner wie der ganze Kanton Uri. Städte sind darum zu Bern völlig untervertreten. Außerdem leistet die Stadt auch einen Beitrag zum gesamtschweizerischen Problemlösen. Das zeige zum Beispiel das Angebot vom Zürcher Stadtrat, der vorgeschlagen hat, das geplante Bundeszentrum für Asylbewerber Zürich kann gebaut und betrieben werden. Dicke Luft an der ETH Zürich wegen einer neuen Studie zum Atomausstieg. Die Studie hat die ETH Konjunkturforschungsstelle im Auftrag vom Wirtschaftsdachverband Economy Swiss gemacht. Laut der Economy Swiss heisst es in dieser Studie, dass die Wirtschaft massiv würde leiden unter den Folgen von dem Ausstieg. Forscher von anderen Instituten von der ETH, die sich ebenfalls schon mit dem Thema befasst haben, haben jetzt eine Aussprache mit dem Autor von der neuesten Studie verlangt, wie die Sonntagszeitung berichtet. Aufgrund von dem Vorfall hat die ETH-Leitung auch nochmal darauf hingewiesen, dass bei Studien zu politisch umstrittenen Themen besonders sorgfältig kommuniziert werden muss. Gerade zwei tödliche Verkehrsunfälle hat es heute Morgen im Kanton Zürich gegeben. Zwischental im Zürich Oberland ist ein Auto von der Strasse abgekommen und hat angefangen zu brennen. Der Fahrer hat nicht mehr gerettet werden, seine Identität ist noch nicht geklärt. In Dalheim im Zürcher Wieland ist ein 90-jähriger Autofahrer ebenfalls von der Strasse abgekommen. Das Auto ist gekippt und mehrere Stunden auf dem Dach in einem Bachbett gelegen. Wo ein Passant am Morgen das Auto entdeckt hat, ist der Fahrer bereits tot gewesen. Regionalschau-Wochengast, heute ist es der Zürcher Kinderarzt Ulrich Lips. Er ist stellvertretender Direktor der medizinischen Klinik und seit einem Vierteljahrhundert leitet er Kinderschutzgruppe vom Kinderspital, wo sich um misshandelte Kinder kümmert. Zum letzten Mal vor seiner Pensionierung hat er diese Woche die Jahreszahlen von dieser Kinderschutzgruppe präsentiert. 444 Meldungen hat es gegeben, 40 weniger als im Jahr vorne. Vor allem die Zahlen von sexuellen Misshandlungen sind stark zurückgegangen. So einen deutlichen Rückgang am Meldungen hat es noch überhaupt nie gegeben. Der Ulrich Lips ist jetzt da bei uns im Studio. Ulrich Lips, 40 weniger, aber halt gleich noch 444 Fälle. Ist jetzt das gut oder schlecht?
Es ist natürlich schlecht, weil es sind immer noch viel zu viele. Also 444 stellen Sie sich vor, nur schon bei uns am Kinderspital mehr als eins pro Tag. Also das ist definitiv zu viel. Dass es zurückgeht, wenn es wirklich stimmt und herhebt und in den nächsten Jahren die Tendenz weitergeht, das ist gut.
Eben sind ja vor allem die sexuellen Ausbeutungen, die zurückgegangen sind. Sie haben da auch schon ein bisschen gesagt, das könnte eine Trendumkehr sein, das sei nicht nur ein Zufall. Sie verweisen da auf die USA, wo man auch solche Rückgänge beobachtet. Andere Fachstellen aber beurteilen das weniger positiv. Sind Sie vielleicht gleich ein bisschen zu optimistisch gewesen?
Das wird die Zukunft zeigen. Ich bin grundsätzlich einmal jetzt ein bisschen optimistisch und zwar bin ich bestärkt in dieser Haltung, weil der Trend, der, wie gesagt, in den USA, in Kanada und in England schon seit den 90er Jahren läuft, der muss einmal zu uns kommen. Es ist immer so, die Entwicklungen kommen zu uns und wir haben eigentlich schon lange darauf gewartet. Und ist es jetzt wirklich der Trend und geht es so weiter, das weiss ich auch nicht, aber er wird irgendwann kommen, weil die Präventionsbemühungen, die in den USA schon seit 20 Jahren laufen, die laufen bei uns jetzt seit 10. Also irgendwann kommt das bei uns an und das ist letztlich dann gut.
Sie haben auch gesagt, es wächst da eine neue Generation von Eltern an, die eben das offenbar einfach jetzt eine Sensibilität dafür haben. Also sind die da die heutigen Eltern, sind die der Beziehung, denken Sie, sind die weiter als die Eltern vor 20, 30 Jahren?
Also ich denke vor allem an die Jungen. Also was wir in der Schule noch gar nie gehört haben und wo wir überhaupt nicht darüber reden, das ist heute klar, dass jedes Kind irgendwann einmal ein Modul Gewalt, mein Körper gehört mir, sexuelle Ausbildung und so weiter hat. Und das hat Auswirkungen. Ich meine, das hat Auswirkungen auf Kinder als potenzielle Opfer. Es gehören das aber natürlich auch die potenziellen späteren Täter. Und sie wissen, aha, da kommt man nicht einfach so weg. Da wird darüber geredet, da geht man zur Polizei, da kommt man dran. Also das hat, glaube ich, eine Wirkung. Und da, glaube ich, da wachsen wirklich Leute mit anderen Wertehaltungen her, die ja, sich werden unterscheiden von früher.
Und gleich eben, Sie haben ja für gesagt, nur 444 Fälle als Basis. Gesamtschweizerisch gibt es ja mehrere Tausend, wenn man auch die ganzen Dunkelziffern noch dazu rechnet, vielleicht sogar Zehntausende. Kann man aufgrund von so einer relativ kleinen Zahl dann überhaupt schon so Trends herauslesen?
Nein, das ist klar. Die Zahl ist sehr klein. Immerhin ist sie eine der grössten von einer Einzelinstitution in der Schweiz. Und vor allem, und ich glaube, das ist unsere Stärke, wir erheben die Zahlen seit Jahrzehnten wirklich immer in der gleichen Art und Weise. Wir haben also da eine Konsistenz drin. Es wechselt nicht alle Definitionen und man kann dann nicht mehr vergleichen. Also von dem her, glaube ich, hat das eine gewisse Bedeutung. Aber Sie haben recht, es ist eine Einzelmitteilung und vor allem die langjährige Entwicklung wird zeigen, ist es so oder ist es eben nur eine statistische Zufälligkeit?
Schauen wir weiter zurück. 1969 ist die Stelle als erste für ihre Art in der Schweiz gegründet worden, die im Kinderspital. 5 Fälle sind dort mal bearbeitet worden. 1988, wo sie dazugekommen sind, sind es dann 17 Fälle gewesen. Und jetzt, in den letzten paar Jahren, bevor sie da ein bisschen zurückgegangen ist, sind es fast 500 Fälle gewesen. Wenn man jetzt nur die Zahlen anschaut, dann klingt das extrem dramatisch. Ist es das auch?
Es ist insofern dramatisch, als es uns zeigt, wie enorm gross damals die Dunkelziffer gsi ist, weil die 444, die es heute gibt, hat es damals auch gegeben, oder? Ist logisch. Aber man hat einfach nur die ganz, ganz schlimmsten, die Spitze vom Eisberg, die oberste Spitze vom Eisberg hat man erfasst. Ich erinnere mich gut an die Fälle. Und in den 90er Jahren hat die Enttabuisierung stattgefunden. Man hat in der Öffentlichkeit darüber geredet. Man hat das Opferhilfegesetz umgesetzt. Das hat die Öffentlichkeitsbewusstsein massiv angetrieben. Und so hat dann sowohl das Publikum als auch die Fachpersonen eben Kindsmisshandlung anfangen zu merken.
Also eben, die Fallzahlen sind heute viel grösser, wie man weiss, aber gesamthaft die Situation ist die verglichen mit vor 25 Jahren, vor 40 Jahren besser oder einfach etwa gleich?
Also die Zahlen sind wahrscheinlich, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich immer noch gleich, aber ich denke, es gibt Entwicklungen, die sicher weniger gut sind. Auf der anderen Seite gibt es Entwicklungen, die auch heute sicher besser sind für Kinder. Denken Sie an den Roman von Charles Dickens. Also ich meine, dort ist Kindsmisshandlung etwas Massives und etwas Alltägliches gewesen. Solche Formen gibt es heute fast nicht mehr.
Eben 1988 sind Sie dazugekommen. Wenn Sie jetzt über die 25 Jahre nochmal zurückschauen, wie hat sich das verändert? Was war damals das Problem, das Hauptproblem gewesen? Wo liegt es heute?
Also damals war das Hauptproblem, dass man überhaupt den Leuten erklären musste, von was man redet. Also sexuelle Ausbeutung, da hat man den Leuten erklären, dass das nicht einfach Geschlechtsverkehr ist, sondern dass da viele andere Formen dazugehören, wo man eben schlecht anweisen kann. Darum ist es eben wichtig, dass man Befragungen sauber macht und nicht auf körperliche Zeichen sich verlässt und so weiter. Also da ist es eine weitgehende Sache von Aufklärung gewesen und von, es ist da eine richtige Pionierphase gewesen, wo man hat müssen das Feld richtig beackern. Und auf dem Feld in den 90er Jahren hat er wirklich angefangen zart zu sprießen, wenn man es so darf sagen. Das heisst, es hat eben die immer mehr Fälle gegeben. Es hat natürlich den Workload massiv zugenommen, haben aber auch mehr Stellen bekommen durch das, auch zum Teil von öffentlicher Hand. Und heute ist es jetzt eine Konsolidierungsphase und vor allem ist es eine Phase, und das ist mir sehr wichtig, wo wir anfangen zurückzuschauen und sagen, wie in jeder wissenschaftlichen Disziplin, wir müssen anfangen, unsere Fälle sauber beforschen, zum schauen, was nützen unsere Interventionen, was bringen sie den Kindern wirklich, ist das richtig, was wir da machen oder nicht.
Und da können Sie schon etwas dazu sagen?
Ja, da kann ich etwas dazu sagen. Wir haben jetzt eine erste so eine Studie, wo wir zurückgeschaut haben, wie das Kind nach 5 Jahren nach der Misshandlung geht, haben wir abgeschlossen und publiziert. Und es zeigen sich interessante Tatsachen, nämlich, dass die Kinder auch so lange nach der Misshandlung und bei natürlich Interventionen, die man gemacht hat, also man hat denen geholfen, nach wie vor eine schlechtere Lebensqualität haben als ihre nicht misshandelten Altersgenossen zum Beispiel.
Also das bleibt quasi ist etwas, was man dann hat, was man mit sich trägt für das ganze Leben, auch wenn das im allerfrühesten Kindesalter passiert ist.
Das kann man so nicht sagen. Es kommt sehr aufs Alter an. Vielleicht ist das allerfrühste Kindesalter gerade das, was vielleicht nicht so ganz schlimm ist, aber es kommt darauf an, wie häufig, wie schwer, was für ein Täter, nahestehend oder fremdstehend. Also es sind ganz verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Wenn man rechtzeitig die richtigen Interventionen macht, kann die Prognose gut sein.
Also eben, es ist schon ein Unterschied, ob so eine Kindsmisshandlung passiert und irgendwie niemand merkt es, niemand weiss es, oder ob es passiert und irgendeine Stelle wie Ihre tritt dann auf den Plan und schaut, was man da noch machen kann.
Ja, also da fühlt sich ein Opfer, ein Kind, ein Jugendliche dann auch ernst genommen. Man muss ihr das auch vermitteln, man muss ihr helfen, man muss sagen, los, das ist jetzt dein Case und den behandeln wir jetzt und du kommst recht über.
Konkreter Arbeitsalltag. Wie sieht der aus? Wie muss man sich das vorstellen? Sie sind ja ein ganzes Team, aber jetzt Sie selber, wie sieht das aus?
Ja, konkret. Wir sind ein Team, wir teilen die Fälle auf, die kommen. Es läuten uns ganz viele Leute an, die sich beraten lassen in einer Kinderschutzsituation. Es gibt aber auch Fälle, die ganz konkret natürlich zu uns kommen. Also Beispiel, ich habe im Moment Notfalldienst für den Kinderschutz. Gestern kommt ein 15-Jährige, der geschlagen wird daheim von der Mutter mit den Pfannen auf den Kopf und auf den Rücken. Und sie hat gesagt, das ist dann also nicht das erste Mal und jetzt gehe ich nicht mehr heim. Und wir müssen akut schauen, erstens, was sind für Verletzungen da und zweitens, wo können wir sie unterbringen.
da haben sie jetzt eine Lösung gefunden für die Unterbringung, nehme ich an, aber dann muss man ja auch schauen, wie geht das weiter mit diesen Eltern zum Beispiel, was machen sie jetzt noch konkret in dem Fall?
Ja, also da schalten wir jetzt natürlich Behörden ein, die müssen schauen, dass da die Situation wieder ins Lot kommt und dass die Erziehungsmethoden und der Erziehungsstil da wieder in normale Bahnen gelenkt wird.
Dann ist auch immer die Frage, soll man auch irgendwie strafrechtlich vorgehen oder nicht? Wie tun Sie da entscheiden?
Ja, das ist immer eine wichtige Frage. Das müssen wir von Fall zu Fall entscheiden. Im Kanton Zürich sind wir ja berechtigt zur Strafanzeige, aber nicht verpflichtet. Es gibt Kantone, wo das anders ist. Also wir wägen sehr gut ab. Ist es eine wiederholte Misshandlung? Ist es eine schwere Körperverletzung? Sind bleibende Schäden da? Sind die Eltern einsichtig? Was sind für Faktoren herum, die man vielleicht könnte positiv beeinflussen, dass es nicht mehr passiert? Und so weiter. Also, das ist eine ganze Palette von Fragen, die man da muss beantworten. Und das ist eben das Wichtige, dass man das im Team macht. Weil da hat jeder so ein bisschen eine andere Sicht und jeder hat so ein bisschen seine eigene Emotionalität. Und das kann man schön bündeln und ein bisschen abfahren, wenn man das gemeinsam macht.
Dann kommt es aber gerne darauf an, was für eine Art von Misshandlung das ist.
Ja, natürlich. Also es gibt Misshandlungsfälle, wo einem wirklich, auch wenn man ein bisschen Erfahrung hat und nicht mehr allzu emotional reagiert, bei jedem Fall massiv wütig machen auch und hilflos machen. Gerade kleine Kinder, die auf schlimme Art und Weise misshandelt werden oder sexuelle Ausbeutungen, die in keiner Art und Weise nachvollziehbar sind. Also da kommt es schon sehr darauf an, wie das...
Sie haben dann auch je nachdem Kontakt mit den Eltern. Wissen das, wenn Sie so irgendeinem Vater oder Mutter gegenüber sitzen, wo Sie wissen, eben, der oder die hat da dem Kind, jetzt, wie Sie vorhin geschildert haben, Pfannen über den Kopf gehauen oder eben manchmal sogar Sexualdelikt. Wissen das für Sie, wenn Sie so jemandem gegenüber sitzen?
Da würde ich jetzt gerade ganz fest unterscheiden. Im Teil mit den Pfannen über den Kopf, gut, das ist too much, das ist klar, das kommt überhaupt nicht in Frage. Aber zuerst muss ich auch mal von dieser Mutter hören, ja, was ist denn passiert? Also ich muss natürlich sie auch anhören. Und je nachdem kann man eine Eskalation unter Umständen sogar einmal ein bisschen verstehen. Nicht entschuldigen, aber einmal ein bisschen verstehen und nachfühlen und sagen, ja, ist schon ein bisschen heavy, oder? Bei der sexuellen Ausbeutung ist klar, dort gibt es null Toleranz. Das ist unverständlich, dass man Kinder sexuell ausbeutet. Und da gibt es keinerlei Verständnis. Und solchen Leuten gegenüber zu sitzen, ist dann wirklich sehr schwierig. Und man muss sich da sehr im Zaum halten, dass man nicht emotional reagiert. Aber das bringt letztlich nichts, weil man muss seriös bleiben.
Eben 400 bis 500 Fälle in den letzten paar Jahren haben Sie da immer müssen behandeln. Also das heisst, Sie sind eigentlich fast tagtäglich damit konfrontiert. Kann man da am Abend einfach noch heim und abschalten und dann irgendwie sich einen netten Fernsehabend machen?
Ja, das muss man schon ein bisschen lernen, einerseits. Andererseits gibt es tatsächlich Fälle, ist mir letztens wieder passiert, die einem nicht loslassen. Und was vor allem hilft, ist das Team. Oder man muss miteinander darüber reden. Man kann dann beieinander abladen. Man kann dann sagen, du, ich finde es grauenhaft, wie geht's dir? Und dann kann man so ein bisschen abladen und auf mehrere Schultern verteilen. Und dann haben wir auch natürlich eine Supervision, das braucht es, wo man dann sich kann reflektieren.
Und in dieser ganzen Zeit ist Ihnen da jetzt irgendein Fall noch in Erinnerung, wo Sie würden sagen, ich habe zwar jetzt wirklich schon viel erlebt in dieser Beziehung, aber das ist unvorstellbar. Das kann ich nicht mehr nachvollziehen.
Ja, also derige Fälle gibt es mehrere. Das sind natürlich vor allem die Kinder, die an der körperlichen Misshandlung gestorben sind. Das ist dann natürlich einfach wirklich jenseits von allem, was man kann verstehen. Und das sind zum Teil Fälle von sexueller Ausbeutung, die auch einfach unverständlich sind.
Ulrich Lips, verlassen wir mal die Kinderschutzgruppen am Kinderspital. Es gibt ja ein paar so Gruppen in der Schweiz, aber so eine eigentliche einheitliche Praxis in der Schweiz, wie man das verfahren soll, nur schon wie man diese Fälle zählt, gibt es eigentlich nicht. Also die Kinderschutzpolitik in der Schweiz, wie würden Sie die so bewerten?
Ja, das ist ein bisschen ein Stiefkind, muss ich sagen. Und alle Parteien haben zwar Familienpolitik und Kind auf ihren Lippen und auf ihren Fahnen und das ist unsere Zukunft und wie das alles so schön tönt, aber wirklich griffige Instrumente, Fachstellen, Behörden, sagen wir mal sogar beim Bund oder in den Kantonen, wo sich wirklich mit dem und nur mit dem befasst, das gibt's eigentlich fast nie nicht.
Und auf was ist das zurückzuführen?
Ja, das ist letztlich halt schon das, dass Kinder sind, auch wenn sie die Hoffnung von unserer Zukunft und von unserer Gesellschaft sind, sind sie halt gleich die schwächsten Glieder von unserer Gesellschaft. Und sie haben nicht wirklich eine potente Lobby, die sich für sie einsetzt.
In der Schweiz gibt es ja im Vergleich oder im Gegensatz zu anderen Ländern gibt es auch nicht ein explizites Verbot, zum Beispiel von der Prügelstrafe, ist auch im Nationalrat in jüngerer Vergangenheit wieder das ein oder andere Mal so bestätigt worden, dass man das nicht will. Was sagen Sie dazu?
Ja, das ist ein gutes Beispiel, oder? Also quasi die Haltung, ja, also wir wollen nicht, dass uns quasi der Anwalt in die Stube hineinschaut, jeder hat seine eigenen Rechte, die Familie ist heilig, die geht einfach vor dem Verbot von der Prügelstrafe. Und in unseren umliegenden Ländern, und man muss sich wirklich ein bisschen genieren, ist es so, dass die Prügelstrafe im Grundgesetz, in der Verfassung steht, und ich weiss von Kollegen aus Deutschland, dass das durchaus eine Wirkung hat, weil es einfach ein Signal bedeutet, oder? Also wenn das sogar im Bundesgesetz steht oder in der Bundesverfassung steht, dann ist das ein Signal.
Eben das Argument, Sie haben es vorhin schon indirekt ein bisschen angetönt, das Argument, man will irgendeinen Vater oder eine Mutter nicht kriminalisieren, wenn er mal die Hand ausrutscht, wie man so sagt. Ist denn das nicht irgendwie gleich noch nachvollziehbar?
Natürlich ist es nachvollziehbar, aber irgendwo hat es Grenzen. Und die Rechte der Kinder sind einfach hochzuhalten. Immerhin das ist in der Bundesverfassung festgehalten, dass die besonders geschützt werden müssen, die Kinder. Und da gehört einfach das Verbot von der Prügelstrafe in der Erziehung dazu.
Mehrmals kritisiert haben Sie zum Beispiel auch, dass man in der Schweiz zu wenig investiert in Prävention bei den ganzen Themen Kindesmissbrauch. Sie haben zum Beispiel einmal einen Film gemacht, habe ich gelesen, oder machen lassen über das Schütteln, wo ja eine von den schweren Misshandlungen ist. Der hat dann aber einfach fast nie gezeigt werden in keinem Fernsehsender und auch sonst nur wenig, weil einfach das Geld gefehlt hat. Wieso klappt denn das nicht besser?
Ja, weil das Geld halt letztlich alles regiert. Und es ist ja lustig gewesen, der Spot ist nachher bei allen Sendern gezeigt worden, wo der Fall Loretan war und wo dann plötzlich alle gesagt haben, ja, gibt's denn das in der Schweiz auch? Da haben wir gesagt, ja, da haben wir einen Spot, aber ihr habt ihn ja seinerzeit nicht wollen. Dann ist er überall gekommen, gratis.
Aber eben, Geld ist eigentlich, muss man glaube ich, nicht gross darüber diskutieren. Geld ist in der Schweiz vergleichsweise viel vorhanden. Eben AIDS-Prävention, ein Beispiel, das auch Sie gebracht haben, da wird über die Jahre hinweg, werden da Millionen von Franken investiert. Tun Sie zu wenig oder falsch lobbyieren? Sie sind ja einer von diesen Kinderlobbyisten, dass das immer noch nicht besser ist.
Ja, also ich habe sicher nicht die richtigen Kanäle gefunden bis jetzt, wo ich da kann wirklich wirksam lobbyieren. Und das ist vielleicht auch etwas, was ich mir in Zukunft auch ein bisschen vornehmen muss, dass ich das besser probiere zu machen.
Das klingt jetzt alles ein bisschen düster, was wir jetzt so die letzten paar Minuten diskutiert haben. Kind in der Schweiz, geht es Ihnen schlechter als in Deutschland oder in Frankreich oder in Italien?
Nein, natürlich nicht. Und es klingt jetzt ein bisschen düster, klar, aber insgesamt muss man sagen, ich meine, verglichen mit der Gesamtzahl der Kinder, die in der Schweiz aufwachsen, geht es den meisten sehr gut. Von den Eltern übernehmen 99,9% ihre Elternverantwortung tipptopp und da gibt es gar nichts zu sagen dagegen. Also man muss ein bisschen aufpassen, dass man natürlich den Fokus nicht verschiebt, klar. Aber andererseits gehen die dunklen Punkte nicht weg, wenn man nicht davon redet.
Jetzt eben im Moment sind Sie noch an der Arbeit, arbeiten Sie noch bis im Herbst, dann aber werden Sie pensioniert. Das ganze Thema Kinderschutz, Kindesmisshandlungen, wie wird Sie das weiter beschäftigen?
Das wird mich sicher weiter beschäftigen. Ich werde eine gewisse Lehrtätigkeit sicher weiter haben, die ich jetzt schon habe.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel an Fachhochschulen, in Kursen über Kindesmisshandlung, Kinderschutz. Ich bin jetzt gerade angefragt worden, Stiftungsratsmitglied von einer nationalen Dachorganisation zu werden. Ich habe zugesagt und ich hoffe, ich werde gewählt.
Also und das wäre Forschung, also inhaltlich, mit was möchten Sie sich da beschäftigen?
Ja, unsere Forschung, die läuft weiter. Wir haben jetzt eine zweite Studie in der Planung und dort werde ich weiter dabei sein. Und da geht es wieder um eine Nachkontrolle nach Kindesmisshandlung mit feineren Instrumenten. Wir haben eben bei dieser ersten Studie gesehen, dass gewisse Elemente fehlen und die können wir jetzt wieder einbauen.
Und das ganze Politische, das wir vorhin ein bisschen besprochen haben, also werden Sie sich dem vielleicht auch noch ein bisschen widmen und schauen, bessere Kanäle zu finden, um da zu lobbyieren?
Ja, das werde ich vor allem über die nationale Dachorganisation versuchen zu machen, die doch einen gewissen Einfluss hat, ja.
Und gibt es da ein Hauptziel, das Sie haben, etwas, das müsste passieren?
Also ein Hauptziel ist einfach eine koordinierte Anlaufstelle Kinderschutz, Kindesmisshandlung, sei das im Bund oder sei das kantonal, wahrscheinlich eher kantonal, aber das braucht es.
Ulrich Lips, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Das ist Regionalschalt Zürich auf Hausenzeit. Es ist 6:06 und wir machen jetzt gerade weiter mit dem Sport. Da geht es vor allem um Fußball. FC Zürich ist ja der Start in der Rückrunde heute recht gut gelungen nach der missratenen Vorrunde. Er hat heute Nachmittag daheim 2:0 gegen Lausanne gewonnen. Das zweite Goal hat der Josip Drmić in der Nachspielzeit Zeit geschossen. Und er ist natürlich erleichtert, dass der FCZ nach der miserablen Vorrunde jetzt einigermaßen gut in die Rückrunde gestartet ist.
Wie wir uns gewünscht haben, ja, der Start. Es ist super für uns, die drei Punkte und zwei Goal. Vor allem null gegen Goal. Und das ist wirklich sensationell, vor allem für das, was in der Vorrunde gelaufen ist. Und ich hoffe, wir können so weiterfahren.
Der FCZ ist dank dem Sieg auch in der Tabelle ein bisschen aufgerutscht. Er ist jetzt neu auf Platz 7. GC hat gestern schon auswärts gegen den Tabellenletzten Genf Servet 1-0 gewonnen. Heute hat der Club bekannt gegeben, dass sich der Captain, der Vero Salatic, kurz vor Schluss verletzt hat. Und zwar am Sprunggelenk. Er dürfte etwa 6 Wochen lang ausfallen. Wir kommen jetzt zu der Wetterprognose für den Wochenstart. Das ist der Jan Eitel von SRF Meteo.
Am Montag kann es zwischen den vielen Wolken auch mal kurz aufreissen, weil der Föhn bläst über den Alpen und er reisst Wolkenlücken in das Wolkengrau. Am meisten Aufhellungen gibt es am Zürichsee, am wenigsten in Schaffhausen. Am Dienstag gibt es dann wieder für alle viele Wolken. Und da und dort schneit es dann auch wieder. Am meisten Schnee gibt es im Zürich-Oberland. Dazu bläst am Dienstag eine mäßige Brise und die Temperaturen liegen weiterhin so um den Gefrierpunkt. In Schaffhausen hat es um die minus 2 Grad, in Zürich längt es für 0 Grad.
Regionalschall Zürich Schaffhausen zum Schluss von unserer Sonntagssendung, der Blick auf ein paar Themen von der nächsten Woche. Es ist eine Art ein Gedächtnis von der Bau- und Wohnkultur im Kanton Zürich, das Altertümermagazin von der Denkmalpflege. In diesem Magazin sammelt die Denkmalpflege besonders kostbare und kuriose Sachen, die den Bauarbeitern in die Finger kommen und sonst würden verloren gehen. Morgen machen wir einen kleinen Rundgang. Bosch Behringen ist einer der grössten Arbeitgeber im Kanton Schaffhausen. Vor 9 Jahren hat die Firma die Verpackungsmaschinenfabrik von der SIG übernommen. Am Dienstag informiert die Firma über Neuerungen in diesem Bereich. Am Mittwoch informiert die verschiedenen Polizeikorps im Kanton Zürich über die Unfallstatistik vom letzten Jahr. Ein besonderes Augenmerk gilt auch das mal wieder der Unfall mit Fußgängern. Und am Freitag präsentiert der Winterthur-Sulzer-Konzern seine Bilanz 2012. Das also das Regionalschau die nächste Woche. Für heute ist es das gewesen. Am Mikrofon verabschiedet sich der Hans-Peter Krüenzi. Jetzt auf SRF 1 das Echo der Zeit mit Informationen aus dem In- und Ausland.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.